Vorgestellt worden bin ich ja hier schon als Rudolf Mühland. Das ist nur ein Pseudonym, unter dem ich meine Vorträge halte. Und das sind eigentlich zwei Namen, nämlich einmal von Rudolf Rocker und einmal von Erich Mühsam, zwei mehr oder weniger bekannten Anarchisten aus Deutschland, die aber nicht nur in Deutschland gewirkt haben, sondern weltweit aktiv waren, vor allen Dingen Rudolf Rocker, den wir gleich im Vortrag über Emma Goldman auch nochmal ganz kurz begegnen werden. Ich selbst bin militanter Anarchosyndikalist und seit mehreren Jahren Mitglied in der Freien Arbeiterinnenunion. Militant kommt aus dem romanischen Sprachgebrauch in diesem Zusammenhang und meint nichts anderes als Aktivist, also heißt nicht unbedingt Steine schmeißen, schließt es aber auch nicht aus, wenn es sein muss. Gleichzeitig bin ich Mitglied in der Föderation deutschsprachiger Anarchisten und Anarchistinnen und daran könnt ihr schon sehen, dass ich das Schicksal vieler Anarchisten und Anarchistinnen dieser Welt teile. Wenn sie erstmal anfangen, sich zu organisieren, eine Organisation reicht oft nicht aus, sondern sie sind oft in vielen verschiedenen dabei. Das ist manchmal ganz gut, vor allem was Kontakte angeht und Vernetzungen angeht. Ist manchmal aber auch ganz schlecht, weil man auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig ist und manchmal kommt man auch an die eigenen Belastungsgrenzen, was die ganze Arbeit angeht, die damit ja auch immer verbunden ist. Ich werde versuchen, diesen Vortrag so in ungefähr 45 Minuten, 60 Minuten ungefähr zu halten. Und da sind wir schon bei der nächsten Premiere. Ich habe nämlich heute auch mal eine PowerPoint-Präsentation dabei. Ich hoffe, dass ich das koordiniert bekomme, mein Erzählen und das Weitergehen in diesen Folien. Ich bin das nicht gewöhnt. Das ist so eine neumodische Sache, mit der kann ich noch nicht so gut umgehen. Ihr werdet also zwischendurch vielleicht einfach mal sagen müssen, hallo, mach mal ein Bild weiter, du bist schon ganz woanders. Oder geh noch mal zurück, du bist ja immer noch da und hast schon eins weitergemacht. Da verlasse ich mich ein bisschen auf euch. Auch was diese 45 Minuten angeht, kann ich nichts versprechen. Das kann sein, dass das länger dauert. Das kann sein, dass ich eine halbe Stunde früher fertig bin, obwohl letzteres sehr unwahrscheinlich ist. Ich bitte euch da einfach so ein bisschen um Geduld, beziehungsweise, dass ihr selber auf die Uhr schaut. Und wenn so 45, 50 Minuten rum sind, könnt ihr vielleicht ein Handzeichen geben. Und dann werde ich einfach fragen, und zwar auf Grundlage der Position, in der ich gerade bin, meines Vortrages, ob ihr noch Zeit und Lust habt, mir noch mal ein paar Minuten zu gönnen. Oder ich werde halt einfach sagen, gut, dann höre ich jetzt auf. Dann ist jetzt halt Feierabend. Ich habe 45 Minuten gesagt, halten wir uns dran. Was ich vorab auch noch sagen muss, ist etwas zu dem Thema an und für sich. Heute erzähle ich etwas über Emma Goldman. So etwas mache ich normalerweise nicht. Ich spreche normalerweise nicht über einen einzelnen Anarchisten oder eine einzelne Anarchistin, beschreibe deren Leben und das, was sie getan haben. Und zwar nicht, weil das nicht spannend wäre, sondern weil die Anarchisten und Anarchistinnen, an die man normalerweise immer denkt und über die es viel zu lesen gibt, auch in Tageszeitungen zwischendurch auf den Kulturseiten oder auch im Radio zwischendurch zu hören gibt, beim Deutschlandfunk und Kulturradio, das sind mehr oder weniger immer die gleichen Handvoll Anarchisten und Anarchistinnen oder sonst irgendwie berühmte Männer und Frauen. Und manchmal, wenn man es ganz übel haben will, aber ich hoffe, dass diese Zeiten eigentlich vorbei sind, kann sowas auch im Personenkult ausarten. Und ich will mit sowas gar nicht erst anfangen, und zwar auch nicht im Ansatz. Ich bin aber gebeten worden, etwas über Emma Goldman zu erzählen und werde das auch anhand ihrer Biografie machen und dann am Ende auch ein bisschen etwas stärker auf ihre Positionen so ein bisschen eingehen. Gleichzeitig, das muss ich auch extremst betonen, ihr könnt heute Abend nicht erwarten, hinterher rauszugehen und zu sagen, aha, ich weiß, wer Emma Goldman ist. Das funktioniert nicht. Die Frau ist 70 Jahre alt geworden und seit sie 17 ist, ist sie offen aktive Anarchistin und Klassenkämpferin in verschiedenen Gewerkschaften gewesen und. Das heißt, da ist ein ganzes Leben hinter, das kann man in 45 Minuten nicht erzählen. Ja, ich werde euch also immer nur kleine Schlaglichter bieten und den Rest, wenn ihr das spannend findet, müsst ihr selber nachlesen. Da gibt es eine ganze Reihe von Literatur von Emma Goldman selbst und auch Literatur über Emma Goldman. Letzteres ist auch sehr spannend, insbesondere von, ich glaube, Candice Folk heißt die Frau, die hat eine Biografie über Emma Goldman geschrieben und hat die Autobiografie Emma Goldmans dabei ein wenig auseinandergenommen. Die Autobiografie von Emma Goldman heißt Gelebtes Leben. Es ist extrem spannend zu lesen, aber wenn man dann danach noch diese Biografie liest, wo sich die Autorin kritisch mit der Autobiografie von Emma Goldman auseinandersetzt, wird das Ganze noch viel spannender, weil nämlich auch klar wird, wie Emma Goldman an vielen Stellen ihrer Autobiografie sich selbst einen in die Tasche lügt, damit sie mit ihrem Leben, mit dem, was sie erlebt hat und gemacht hat, auch selber klarkommen kann. Also es ist extrem spannend, ich kann das beides nur empfehlen, plus viele, viele andere Texte von Emma Goldman, wovon das meiste immer noch nicht übersetzt ist und auch in verschiedensten Sprachen vorliegt, weil Emma Goldman, gerade angekündigt als US-amerikanische Anarchistin, stammt eigentlich aus dem Osten Europas, muttersprachlich war sie Russisch und Deutsch, hat dann noch andere Sprachen gelernt, also Englisch zum Beispiel und noch ein, zwei andere Sachen, Jiddisch konnte sie natürlich auch und in all diesen Sprachen hat sie sich natürlich immer mal wieder ausgedrückt. Also, nur damit ihr das schon mal vorab wisst. Gleichzeitig, und auch das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn man sich Geschichte anguckt, und genau das werden wir jetzt machen anhand einer Biografie, dann macht die überhaupt keinen Sinn, wenn sie nicht irgendeine Bedeutung für heute oder für die Zukunft hat. Welche Bedeutung das ist, das werde ich an ein, zwei Stellen, das werdet ihr auch merken, auch wenn ich nicht unbedingt sage, meiner Meinung nach, hat das diesen und jenen Stellenwert, werdet ihr merken, wo das bei mir der Fall sein wird. Und ansonsten müsst ihr das mit beurteilen und vielleicht auch gar nicht sofort heute Abend, sondern erst in den nächsten Tagen und Wochen, wenn ihr nochmal mit anderen Leuten darüber redet. Was ihr übrigens auch tun solltet, wenn ihr die Schriften von Emma Goldman oder über Emma Goldman lest, macht es nicht alleine, isoliert in eurem Zimmerchen, sondern macht es mit anderen Leuten zusammen und diskutiert darüber, was ihr da gelesen habt. Weil das kann extrem spannend sein, insbesondere dann, wenn ihr versucht, dieses Leben auch auf euch mal runterzubrechen und mit eurem eigenen Leben zu vergleichen. Das kann man anhand der Autobiografie von Emma Goldman nämlich besonders gut, weil sie tatsächlich relativ schonungslos, ich habe das schon beschrieben, es gibt eine Autorin, die nimmt das nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe und ergänzt das dann nochmal an vielen Stellen, aber doch ist sie relativ schonungslos, was ihr eigenes Leben angeht, um das offen zu legen und zu beschreiben, was in welchen Zusammenhängen wo passiert ist, wie sie sich gefühlt hat und was sie gemacht hat. Also es ist eine doppelt und dreifach spannende Geschichte. Fangen wir also ein kleines bisschen an mit den Lebensdaten von Emma Goldman. Ich habe bei dieser Folie, das werdet ihr gleich merken, die ist nicht ganz vollständig und ich fange gleich einfach mit einer anderen Folie, mache ich gleich einfach weiter. Die ist quasi nur der Startpunkt. Geboren ist sie in Kaunas in Litauen. Und gestorben ist sie dann in Toronto in Kanada. Dazwischen hat sie sich in vielen, vielen, vielen verschiedenen Ländern dieser Welt aufgehalten. Ihre ersten Tourdaten sozusagen sind von Kaunas, wo sie geboren worden ist, nach Königsberg. Das gehörte damals zu Deutschland, wo sie bei ihrer Großmutter, glaube ich, lebte. Dann nach St. Petersburg. Und dann ist sie, wie viele andere jüdische Männer und Frauen, ausgewandert in die USA. Und das hatte etwas mit den Pogromen zu tun, die zu dem Zeitpunkt in Russland immer wieder gegen Jüdinnen und Juden stattgefunden haben. In Russland selbst, in St. Petersburg, hat sie gearbeitet in einer Miederwarenfabrik und hat dort schon erste anarchistische Texte gelesen und hat dort auch erste Kontakte zu Anarchisten und Anarchistinnen und radikalen Arbeiterinnen und Arbeitern geknüpft. Sie selbst hat sich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht als politisch, als Aktivistin, als Anarchistin begriffen. Das kam erst in den USA und ausschlaggebend war da die Hinrichtung der sogenannten High Market Martyrs, also der Heumarkt-Märtyrer. Da ist der Hintergrund, dass es in den USA eine sehr starke Bewegung zum 1. Mai für den 8-Stunden-Tag gab und am 1. Mai bei dieser ersten großen Demonstration dann eine Bombe in die Reihen der Polizei geworfen wurde und dort explodierte und die Polizei das zum Anlass genommen hat, Razzien bei den Anarchisten und Anarchosyndikalistinnen zu machen, die hauptsächlich diese 1. Mai-Kundgebung organisiert hatten und die extrem gut verwurzelt waren in der Arbeiterbewegung von Chicago. Und am Ende wurden mehr als ein Dutzend Leute vor Gericht gestellt, einige davon zum Tode verurteilt, einige freigesprochen, andere zu langen Haftstrafen verurteilt. Das meiste waren Migranten aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern wie Italien. Und nachdem dann die Hinrichtung an einigen dieser Verurteilten vollzogen worden ist, gab es im Vorfeld und auch danach in der anarchistischen Presse und auch in der Arbeiterpresse zahlreiche Berichte natürlich darüber. Und genau darüber ist Emma Goldman zum Anarchismus gekommen und hat sich engagiert für die Freilassung der High-Market-Arbeiter und war extrem schockiert, dass aufgrund von einer ganz offensichtlichen Klassenjustiz, also ohne dass irgendetwas bewiesen werden konnte, Arbeiter zum Tode verurteilt worden waren, einfach nur aus Hass, weil sie Arbeiter waren und weil sie Ausländer waren und weil sie Anarchisten waren. Und das war für sie der Punkt zu sagen, jetzt engagiere ich mich selber. Und sie zog dann über New Haven nach New York, wo sie Johann Most kennenlernte, einen deutschen Anarchisten, der ursprünglich Sozialdemokrat war und eigentlich auch eine spannende Biografie hat. Das Spannendste oder Witzigste, was ich bei Johann Most immer finde, ist, dass er mal für den Reichstag kandidierte aus dem Knast heraus und aus dem Knast heraus in den Reichstag gewählt worden ist. Aber damals halt noch Sozialdemokrat. In Amerika wurde er dann aber auch Anarchist und bekannte sich zum kommunistischen Anarchismus. Und Emma Goldman hat viele Monate, Jahre mit ihm verbracht und ihn kennengelernt und auch diesen anarchistischen Kommunismus von ihm oder über ihn kennengelernt. Gleichzeitig hat sie in New York aber auch Alexander Bergmann kennengelernt, einen Mann, mit dem sie ein paar Jahre zusammenlebte und bis zu seinem Tode 1936 auch eine enge Freundschaft unterhalten hat. Die enge Freundschaft zu Alexander Bergmann existierte mehr oder weniger von Anfang an und ist sehr prägend eigentlich für das Leben auch von Emma Goldman und für das, was sie getan haben oder getan hat in ihrem ganzen Leben. Um ein ganz wichtiges Ereignis vielleicht kurz vorzustellen, war 1892 ein Streik in Homestead bei den Metallwerken. Der Boss Henry Clay Frick hat versucht, diesen Streik zu brechen und hat damals die Pinkerton-Detektei angesetzt, um den Streik zu brechen. Die Pinkerton-Detektei, die gibt es auch heute noch. Damals waren die berühmt auch dafür, Streiks zu brechen. Und das haben die mit Waffengewalt gemacht. Also die haben einfach 100 Leute in so eine Fabrik geschickt, ausgerüstet mit Baseballschlägern, aber auch mit Pistolen und Gewehren und haben so Picketlines durchbrochen oder Arbeiterviertel überfallen und dafür gesorgt, dass Streiks dann aufhören. Das hat bei der Geschichte in Homestead auch funktioniert. Es gab eine Kundgebung von Arbeitern, die von den Pinkertons überfallen worden sind. Daraufhin sind mehrere Leute gestorben. Und Emma und Alexander haben zusammen den Plan entwickelt, die Arbeiter zu rächen und stehen damit in so einer Tradition der Idee der Propaganda durch das Attentat. Eine Idee, die weltweit in anarchistischen Bewegungen eine Zeit lang sehr en vogue war, so ungefähr 20, 30 Jahre lang. Das war schon so eine Zeit, wo das so langsam, aber sicher angefangen wurde, in der anarchistischen Bewegung zu diskutieren, ob diese Propaganda durch Attentate nicht vielleicht doch kontraproduktiv sein sollten, aber die beiden hatten sich in den Kopf gesetzt, Frick muss sterben. Man besorgte also einen Revolver und versuchte, Frick umzubringen. Das hat nicht funktioniert, Frick überlebte dieses Attentat und Alexander wurde zu 22 Jahren Haft verurteilt, davon hat er 14 Jahre auch absitzen müssen und viele davon auch in erschwerter Einzelhaft. Und Emma Goldman musste, obwohl gegen sie ermittelt worden ist, auch sehr lange ermittelt worden ist, nicht ins Gefängnis, weil weder Alexander noch die anderen Beteiligten an dem Attentat irgendetwas in Bezug auf Emma Goldman ausgesagt haben, dass sie daran beteiligt gewesen wäre. Also sie haben sich an eine alte Regel gehalten, die ihr vielleicht oder die ihr hoffentlich alle kennt. Damals gab es die Rote Hilfe noch nicht, aber die Regel heißt Anna und Arthur halten's Maul. Und so haben die das damals halt auch schon gemacht und das hat Emma Goldman ihm halt da vor dem Gericht und vor allem auch vor dem Gefängnis bewahrt. Sie war draußen, Alexander war drin und das hat sie natürlich nicht kalt gelassen. Im Gegenteil, sie hat alles versucht, Alexander Bergmann zu befreien beziehungsweise für Hafterleichterungen zu sorgen. Also zum Beispiel, dass eben halt diese Einzelhaft abgeschafft wird für ihn und all solche Geschichten. Das fruchtete alles nicht. Auch ein Fluchtversuch mit einem gegrabenen Tunnel konnte leider durch die Justiz vereitelt werden. Da hat Elmar Goldman wieder Glück gehabt. Sie ist wieder dafür nicht ins Gefängnis gekommen, obwohl ermittelt wurde. Aber alle Bemühungen in dieser Richtung waren vergebens. Ihr seht also auch, dass der Kampf gegen Gefängnisse oder die Zustände in den Gefängnissen dann von Anfang an natürlich auch ein Thema waren, für Emma Goldman, für Alexander Bergmann auch. Der war übrigens einer der Ersten, die dann nach dem Gefängnis ein Buch geschrieben haben über den Aufenthalt im Gefängnis und das erste Mal auch offen über männliche Sexualität im Gefängnis geschrieben haben und über schwulen Sex im Knast, den es ja alles angeblich nicht gibt. Auch heute gibt es das ja nicht. Angeblich zumindest. Emma Goldman kam aber dann irgendwann doch noch. Andere Reihenfolge. Ins Gefängnis, aber machen wir erst Emma Goldman und die IWW. Aber Emma Goldman kam später auch noch ins Gefängnis, das werdet ihr dann gleich sehen. Sie hat aber auch eine ganze in dieser Zeit, als Alexander dann im Gefängnis war, Kontakt geknüpft zur IWW, das sind die Industrial Workers of the World. Selbstbezeichnung der Mitglieder ist Wobblies. Und diese Wobblies waren eine der radikalen Gewerkschaften in den USA. Das ist selber keine anarcho-syndikalistische Organisation. Trotzdem war sie bis heute und ist bis heute eine der fortschrittlichsten Gewerkschaften überhaupt. Sie haben als allererste Gewerkschaft in den Vereinigten Staaten Frauen aufgenommen, Farbige aufgenommen und ihre Versammlungen oft mehrsprachig abgehalten. Also ist nachgewiesen, dass es Versammlungen gab mit mehreren tausend Arbeiterinnen und Arbeitern der Wobblies, wo in bis zu 15 Sprachen gleichzeitig übersetzt worden ist, damit die Arbeiterinnen und Arbeiter, die aus allen Nationen kamen, überhaupt verstehen, worum es geht. Dieser Bewegung schloss sie sich an, ohne Mitglied bei den Wobblies zu werden und unternahm eine ganze Reihe von Vortragstouren durch die Vereinigten Staaten. Oft waren ihr Thema Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, Organisationsfreiheit, drei ganz wichtige Themen, denen sie sich auch ihr Leben lang widmete, die natürlich immer Grundvoraussetzung dafür sind, dass sich Arbeiterinnen und Arbeiter überhaupt organisieren können, ohne dafür sofort ins Gefängnis zu kommen. Jetzt zum Gefängnis. Emma Goldman war in den USA insgesamt dreimal im Gefängnis im Sinne von Haftstrafen, wo sie verurteilt war. Im Gefängnis war sie natürlich häufiger, wenn wir all die Untersuchungshaften dazu nehmen oder auch die kurzzeitigen Einsperrungen am Ende von Vorträgen oder am Anfang von Vorträgen, die den jeweiligen lokalen Mächten von Politik und Justiz nicht genehm war. Aber diese drei Haftaufenthalte habe ich mal rausgesucht, weil sie auch exemplarisch sind. Schon 1893 wurde sie zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wegen Anstiftung zum Aufruhr. Das war sehr spannend. Es drehte sich da eigentlich nur um einen Artikel, den sie geschrieben hatte, beziehungsweise eine Rede, die sie gehalten hatte, dann auch, wo sie aufforderte, dass die Arbeitslosen einfach nach Arbeit fragen sollten. Und wenn man ihnen keine Arbeit geben wollte, dann sollten sie nach Brot verlangen. Und wenn man ihnen kein Brot geben sollte, dann sollten sie das Brot eben halt einfach nehmen. Aber eine ganz alte Forderung, für die während der Pariser Kommune bzw. der Französischen Revolution, während der Pariser Kommune, die Louis Michel zum Beispiel auch Probleme bekommen hatte, eine andere Anarchistin aus Europa, die eine ähnliche Rede gehalten hatte während der Kommune. Das Spannende und Witzige jetzt dabei ist auch noch, dass Emma Goldman zu diesem einem Jahr Gefängnis verurteilt worden ist auf Grundlage einer einzigen Aussage eines Polizeibeamten. Es gab aber 12 Zeugen, die sich für Emma Goldman ausgesprochen haben. Und das hat aber das Gericht nicht dazu veranlasst, irgendwie anders zu entscheiden. Und diejenigen unter euch, die vielleicht schon mal vor Gericht gestanden haben, wegen irgendwelcher höchstwahrscheinlich Antifa-Aktivitäten, das ist das, wofür wir heutzutage am ehesten vor Gericht stehen, dann werdet ihr das vielleicht kennen, dass selbst wenn ihr mal das Experiment macht und sagt, okay, wir laden mal selber Zeugen ein, die sagen, ich war gar nicht da zu dem Zeitpunkt oder so, sobald nur ein Polizist sagt, ja doch, ich habe die Person da aber gesehen und die hat den Stein geschmissen, dann wird jeder Richter auch immer sagen, ja, dann glaube ich dem Polizisten. Und das ist also etwas, das ist ganz, ganz alt und das wird wahrscheinlich auch noch eine längere Zeit so bleiben. 1916 dann wurde sie dann nach einem Vortrag verurteilt zu einer Geldstrafe oder wahlweise zu 15 Tagen Haft. Emma Goldman hat gesagt, nee, der Staat kriegt von mir keinen Pfennig, da gehe ich lieber in den Knast und hat dann die 15-tägige Haftstrafe angetreten. Und Grund für diese Verurteilung war ein Vortrag über Geburtenkontrolle. Ein wichtiges Thema in der Arbeiterbewegung, nicht nur in der Zeit, sondern auch noch viele Jahrzehnte später, ist eben diese Geburtenkontrolle. Und zwar deshalb, weil es damals offiziell keine Verhütungsmittel gab und Frauen entweder Kinder kriegen mussten, wenn sie schwanger waren, oder sie zu sogenannten Engelmacherinnen und Engelmacher gehen mussten, was oft gefährlich war, weil es unhygienische Zustände oft waren und die Frauen sich Entzündungen holen konnten und auch selber sterben konnten an solchen Abtreibungen. Und Emma Goldman hat sich dafür stark gemacht, dass Frauen aufgeklärt werden, dass sie A, wissen, wie überhaupt eine Schwangerschaft zustande kommt und dass sie B, auch Verhütungsmittel an die Hand bekommen, um nicht schwanger werden zu müssen, aber trotzdem Sex haben zu können, wenn sie das denn wollen. Und das war ein Thema, was ihr am Herzen lag, was sie auch über viele Jahre immer wieder in Vorträgen oder auch in Artikeln bearbeitet hat, aber eben halt in dem puritanischen Amerika auch zu Gefängnisstrafen geführt hat. Übrigens nicht nur da, auch in Deutschland gab es um diese Zeit, auch in den 1920er Jahren zum Beispiel, eine Frauenbewegung, die versucht hat, Vorträge und Broschüren zu halten und zu verteilen zum Thema Geburtenkontrolle. Und auch diese Aktivisten und Aktivistinnen sind oft verhaftet worden und auch zu Gefängnisstrafen verurteilt worden deswegen. 1917 dann ist sie ein letztes Mal in den Vereinigten Staaten verurteilt worden zu einer Haftstrafe, und zwar wegen Verschwörung zur Verhinderung der Einberufung zur Armee. Das hat den Hintergrund, dass die Amerikaner zu dem Zeitpunkt gerade beschlossen hatten, sich doch am Ersten Weltkrieg zu beteiligen, woraufhin Emma Goldman zusammen mit Alexander bzw. mit anderen Anarchisten, Anarchistinnen zusammen eine Kampagne gestartet haben zur Verweigerung und zum Nichtantritt des Militärdienstes in der amerikanischen Armee. Und das war zu dem Zeitpunkt dann unter Strafe gestellt. Aufgrund dann dieser Verurteilung war sie dann im Gefängnis. Und dann griffen noch zwei andere Gesetze, nämlich das sogenannte Aufwiegelungsgesetz und das sogenannte Anarchistenausschlussgesetz. Und da wurde Emma Goldman von der Regierung unter anderem verhört zu, quasi, um zu wissen, wes anarchistischen Geistes Kind sie denn ist. Und derjenige, der sie verhört hat, war J. Edgar Hoover. Das habt ihr vielleicht gerade gesehen auf der allerersten Folie. Der bezeichnete dann Emma Goldman nämlich auch als eine der gefährlichsten Anarchistinnen der USA in dieser Zeit. Und J. Edgar Hoover hat sich ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal einen Namen gemacht in der Kommunisten-Hatz, direkt in den 40er Jahren. Und dann später auch nochmal bei einer anderen Hatz, wo er auch eingesetzt worden ist, um noch andere liberale Kräfte zu verfolgen. Und an Emma Goldman hat er zwar quasi schon vor dem Ersten oder während des Ersten Weltkrieges geübt, was er dann nach dem Zweiten Weltkrieg noch perfektioniert hat in seinen Hetzjagden. Auf Grundlage also dieser beiden Gesetze und diesen Interviews, die J. Edgar Hoover gemacht hat, hat die amerikanische Regierung dann beschlossen, Emma Goldman abzuschieben, zusammen mit Alexander Bergmann und zahlreichen anderen Anarchistinnen und Kommunistinnen. Ursprünglich geplant waren über 3000 Abschiebungen. Da hat sich dann allerdings der Arbeitsminister irgendwann geweigert und gesagt, das geht nicht, wir können die nicht alle abschieben. Faktisch sind dann viel weniger abgeschoben worden, aber es waren immer noch mehrere hundert Leute. Und abgeschoben wurden die ins revolutionäre Russland. Da haben die sich auch eigentlich sogar drauf gefreut, weil ja dort die Revolution losging, wenn auch eine marxistische. Aber trotzdem haben sie gesagt, wir gehen dahin und schauen, was die Bolschewiki machen und wir schauen, wie wir uns selbst in diese Revolution einbringen können und tun uns zusammen mit den Anarchisten, Anarchistinnen in Russland und schauen, dass wir versuchen, unsere Ideen, soweit es geht, umzusetzen. Diese anfängliche Hoffnung, sich in Russland an der Revolution beteiligen zu können, die zerschlug sich allerdings. Zwar nicht sehr schnell, es hat fast 2 Jahre gedauert. Aber von Anfang an hat Emma Goldman und Alexander Bergmann Kontakt zu Anarchisten und Anarchistinnen gesucht und auch gefunden und auch gehabt, die sich nicht nur positiv über die Revolution geäußert haben. Es gab nämlich auch viele ehemalige Anarchisten, die sich den Bolschewiki angeschlossen haben und die Revolution und die Maßnahmen der Bolschewiki in den höchsten Tönen lobten. Aber es gab auch Anarchisten, Anarchistinnen, die ihren alten Ideen treu geblieben waren und die natürlich gesehen haben, dass es an vielen Ecken und Kanten hakt. Und schon sehr früh war Emma Goldman und Alexander Bergmann klar, dass das Hauptargument, wir müssen gegen die inneren und die äußeren Feinde gleichzeitig kämpfen, deswegen müssen wir alle Mittel anwenden, die uns zur Verfügung stehen. Eins ist, dass schlussendlich ein Totschlagargument ist und mit dem man am Ende alles rechtfertigen kann. Erstaunlicherweise haben sie den Aufstand in der Ukraine zwar mitbekommen und die Machno-Bewegung ein wenig registriert und auch mitbekommen und registriert, wie die Machno-Bewegung durch die Bolschewiki sabotiert und niedergemacht worden ist, aber der eigentliche Bruch kam mit dem Aufstand der Kronstädter Matrosen 1921. Danach war für beide klar, dass das Sowjetsystem so, wie es ist und so, wie die Regierung, die neue sowjetische Regierung, nämlich der Bolschewiki, sich aufführt, das kann einfach nichts Gutes sein, sondern am Ende haben sie alles bestätigt gefunden, was sie in den Jahren oder in den 2 Jahren, in denen sie da waren, vorher schon immer gesehen haben, aber wovor sie eigentlich versucht haben, aktiv die Augen zu verschließen. Stellte sich dann 2 neue Fragen, nämlich einmal, verlassen wir Russland? Die Frage ist dann schnell beantwortet worden von beiden und sie haben die Sowjetrepublik verlassen. Und die nächste Frage, die sich stellte, soll man außerhalb Russlands Kritik an der Revolution üben, und zwar öffentlich, ja oder nein? Kann man das tun, kann man das nicht tun? Und beide haben das für sich irgendwann beantwortet, relativ schnell, und haben gesagt, ja, wir müssen die russische Revolution kritisieren, auch auf die Gefahr hin, dass rechte Kreise versuchen, uns da zu instrumentalisieren. Und haben sich ganz bewusst dieser Herausforderung gestellt. Und wie ich finde, haben sie das auch sehr gut gemacht. Und ich glaube, wenn man die Texte von den beiden liest, oder eben halt speziell auch von Emma Goldman, zu dem Thema Russland, da hat sie 2 hervorragende Texte geschrieben, meine Desillusionierung über Russland, und der zweite Text heißt so ähnlich. Wenn man die liest, dann merkt man, wie sie mit sich ringt und wie sie jede Formulierung offensichtlich schwer und stark abwägt, damit sie eben halt nicht von Konterrevolutionären, von Rechten, von Kapitalisten benutzt werden kann in einer Argumentation gegen die Sowjetrepublik. Und trotzdem nimmt sie dabei kein Blatt vor den Mund und kritisiert, was sie meint, kritisieren zu müssen. Nach dem Weggang aus Russland war sie eine Zeit lang in Deutschland. Da können wir ganz am Ende, wenn ihr wollt, nochmal einen kleinen Exkurs machen. Sie ist dann noch nach England gegangen und am Ende hat sie sich in Südfrankreich an der Côte d'Azur niedergelassen und hat dort dann ihre Autobiografie geschrieben. Das war dann Anfang der 30er Jahre. Sie war dort einigermaßen isoliert von der anarchistischen Bewegung und hatte im Prinzip nichts Aktives mehr, also keine aktiven Gruppen oder Bewegungen, an denen sie teilgenommen hat, sondern ihr Anschluss an die weltweite anarchistische Bewegung bestand in Form von Korrespondenz, in Briefeschreiben mit anderen, aufgelockert immer mal wieder durch Vortragsreisen, unter anderem zum Beispiel dann auch auf Einladung der FAUD damals durch Deutschland oder dann auch als 33 die Nazis schon an die Macht gekommen waren durch eine Rundreise in Holland, die sie gemacht hat. In Südfrankreich brachte sich Alexander Bergmann dann 1936 um, relativ kurz bevor die Revolution in Spanien losging. Und das war etwas, was Emma Goldman aus einer Phase von wenig tun und vielleicht auch von Depressionen herausgerissen hat und wo sie mehr oder weniger sofort, nachdem sie das mitbekommen hatte, das, was in Spanien gerade passiert, nach Barcelona reist und sich der CNT und der FAI also der Confederación Nacional del Trabajo, das ist die anarchosyndikalistische Organisation, die FAI ist die Föderation Anarchista Iberica, das ist die anarchistische Organisation der Iberischen Halbinsel gewesen, sich denen zur Verfügung stellt und sagt, gebt mir eine Aufgabe, ich bin dabei. Und sie macht das aber nicht nur bei der CNT und bei der FAI, sondern sie hat auch Kontakt zu den Mujeres Libres, einer Organisation von Frauen, die sich erst im Anfang 1936 überhaupt gegründet hatte und im Sommer 1936 schon über 30.000 Frauen in ihren Reihen organisiert hat. Und wir sehen auf einem dieser Fotos, auf dem oberen, wie sie mit zwei Frauen der Mujeres Libres gerade unterwegs ist. Das untere Foto zeigt sie in der Nähe der Front, die sie auch besucht hat, wo sie auch Dorothy getroffen hat und wo sie mit Milizionären und Milizionärinnen gesprochen hat. Dieser Aufenthalt in Spanien ist unterbrochen durch viele Fahrten nach Großbritannien, wo sie im Auftrag der SIA, das ist die, wie heißt das? Ja, ich kann kein Spanisch so gut. Also es ist irgendwie Solidarität International der Anarchisten oder anarchistische Solidaritätsorganisation. Das war eine anarchistische Organisation, um Gelder zu sammeln für die spanische Revolution und um Spanien Kämpfer und Kämpferinnen zu unterstützen, nach Spanien zu bringen oder wenn sie verletzt waren oder wieder aus dem Kriegsgeschehen ausgeschieden sind, wieder nach Hause gefahren sind, sie dann zu Hause zu unterstützen. Sie hat aber nicht nur Geld gesammelt und die verschiedensten Orte dann in Spanien und in der Revolution besucht, sondern sie hat auch ihren alten Freund Rudolf Rocker, der zu dem Zeitpunkt in den USA war, einen Brief geschrieben und gesagt, hör mal, hier ist gerade Revolution, was wir brauchen, ist ein kurzer, griffiger Text, der nochmal erklärt, was Anarchosyndikalismus eigentlich ist, mach das doch mal. Und Rocker, nicht faul, hat das auch gemacht und obwohl aus Deutschland stammend, konnte der auch viele Sprachen und hat das auch direkt auf Spanisch geschrieben und das geschickt. Und das ist ein sehr guter Text, der lange, lange Zeit nicht auf Deutsch zu haben war, den man aber mit ein bisschen Suchen im Internet findet. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch den mal anschauen. Nachdem dann 1939 die spanische Revolution vorbei war, war das quasi die zweite Revolution, die Emma Goldman hat scheitern sehen. Und auch in dieser Revolution sparte sie nicht mit Kritik und hat auch allerdings noch viel, viel kürzer überlegt, ob man diese Kritik öffentlich äußert, auch im Ausland öffentlich äußern kann oder nicht. Nämlich als die CNT-FAI sich entschloss, im Herbst 1936 in die Regierung einzutreten, hat sie das kritisiert, ganz offen, und hat sich den anarchistischen Gruppen und Gruppierungen im Endeffekt angeschlossen in Spanien, die in offener Opposition zu dieser Position der CNT-FAI waren. Und hat das auch immer wieder thematisiert. Sie ist dann von Spanien aus wieder nach Frankreich und von da aus dann einer Einladung gefolgt nach Kanada zu einer Vortragsreise und ist auf dieser Vortragsreise 1940 an einem Schlaganfall gestorben und dann später ist ihr Leichnam überführt worden nach Amerika und sie liegt auf demselben Friedhof, wo auch die Haymarket-Märtyrer liegen. Und hat dort auch einen eigenen Gedenkstein. Den werden wir hinterher noch ganz kurz sehen. Soweit also einfach mal so ein grober Abriss über das Leben und so ein paar wenige Stationen. Ich habe ganz, ganz viele Sachen aus- und weggelassen, die aber eigentlich extrem wichtig sind, wenn man das Leben und auch die politische Aktivität von Emma Goldman vollständig versucht zu begreifen. Zum Beispiel die verschiedensten Beziehungen zu den verschiedenen Männern und auch die Beziehungen, die die verschiedenen Männer, die im Umfeld von Emma Goldman waren, untereinander hatten. Alles das ist extrem spannend und wichtig, um das gesamte Leben von Emma Goldman und ihr Wirken zu verstehen. Aber das muss ich euch wirklich bitten, entweder in der Diskussion, fragt ihr da gleich nochmal nach, oder ihr macht euch tatsächlich die Mühe, besorgt euch die Bücher, lest das und diskutiert das mit euren Freunden und Freundinnen. Emma Goldman hat sich ihr Leben lang mit einer ganzen Reihe von einzelnen Themen oder Themenblöcken beschäftigt. Wenn ich jetzt sage einzelne Themen oder Themenblöcke, dann ist das nicht so ganz richtig. Das sage ich nur, um das so ein bisschen besser darstellen zu können, weil oft hat sie die auch miteinander vermischt. Ihr kennt das aus eurer eigenen Praxis. Viele Themen sind nicht isolierbar von anderen Themen, sondern sie gehören eigentlich immer mit was anderem zusammen. Wenn ich über Kapitalismus rede, rede ich auch über Rassismus, Faschismus, Sexismus. Oder wenn ich über Sexismus rede, rede ich eben halt auch über Kapitalismus und Faschismus und viele andere Themen gleichzeitig. Die kann man nicht wirklich voneinander trennen. Um das ein bisschen darstellen zu können, habe ich das jetzt aber trotzdem mal gemacht und mir auch eigentlich nur mal die Punkte rausgegriffen, die am häufigsten genannt werden, wenn man über Emma Goldman was liest oder wenn man sich das anschaut. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Themen, die sie auch besprochen hat und mit denen sie sich auch beschäftigt hat, die ich hier jetzt einfach mal weggelassen habe. Einen großen Themenkomplex, der sich auch durch ihr ganzes Schaffen eigentlich zieht, ist der der Kultur. Sie hat jede Menge Theaterstücke besprochen, Literatur besprochen, philosophische Bücher besprochen. Das sind alles Dinge, die ich hier jetzt einfach mal weglasse, und zwar aus dem einfachen Grund, ich habe keinen Zugang zu Kultur, sowas interessiert mich nicht. Ja, obwohl ich auch Kulturarbeiter bin, aber das, was ich da mache, verstehe ich auch nicht, dass ich wer da bezahlt und gut ist. ja, diese einzelnen Punkte, da werde ich jetzt immer kurz ein bisschen was zu sagen. Und auch das wirklich alles sehr verkürzt, nur für so einen allerersten Einstieg einfach mal. Ein wichtiger Punkt, der sich bei Emma Goldman von Anfang an durchzieht, ist die Frage der Pädagogik. Nicht im Sinne, wie andere Anarchisten und Anarchistinnen sich mit Pädagogik beschäftigt haben, dass das praktisch wurde, also dass Emma Goldman zum Beispiel eine Schule gegründet hätte oder als Lehrerin gearbeitet hätte. Aber sie stellt sich die Frage der Pädagogik in vielen Texten immer wieder, und sie ist auch Teil in Amerika der Ferrer-Schulbewegung. Francisco Ferrer y Guardia, ein spanischer Anarchist und Reformpädagoge, der die Escuela Moderna, die moderne Schule in Spanien erfunden hat, und der Ideen von in das Schulsystem eingebracht hat, von Rationalität, also rationellem Unterricht, aber auch von Koedukation, also das Unterrichten von Jungs und Mädchen gleichzeitig und nicht in getrennten Klassen. Überhaupt die Idee, Frauen zu unterrichten, Mädchen zu unterrichten, was im katholischen Spanien durchaus zu den Lebenszeiten von Francisco Ferrer y Guardia nicht wirklich en vogue war, aber auch in den Vereinigten Staaten war Erziehung oder Bildung für Frauen, wie auch in vielen anderen Teilen dieser Welt, eben halt auch in Europa, nicht unbedingt etwas, was man gesagt hat, dass das was ist, was Frauen brauchen. Höhere Mathematik oder philosophische Studien. Da hat man immer gedacht, wozu? Die können doch Kinder kriegen und den Haushalt machen, das reicht völlig aus. Sie hat sich damit schon früh beschäftigt, und ein Kerngedanke ihrer pädagogischen Ideen oder ihrer Thematik, die sie da immer aufbringt, sind eigentlich zwei Elemente, die sich direkt aus ihrem Anarchismusverständnis ergeben. Nämlich einmal der Emanzipationsgedanke, der in der Erziehung von Jungen und Mädchen natürlich auch liegt. Und auf der anderen Seite aber auch die Zwangsstrukturen von Schulen, die auch gleichzeitig immer eine Bildungsinstitution der Herrschaft sind, wo Freiheit eigentlich notwendig wäre, wo aber Schule ein Ort von Drill ist, und Erziehung eigentlich ein Instrument zur Manipulation. Und ich weiß nicht, ob ihr aktuelle Schulkritik kennt, aber das ist natürlich etwas, was auch heute oft noch in Kritik am Schulsystem, und zwar am System Schule als solches, auch immer wieder auftaucht. Ein ganz wichtiger Aspekt, und wenn man sich anschaut, wie Schule oder Schulpflicht entstanden ist in Europa, die Schulpflicht kommt aus Großbritannien. Die ist dort eingeführt worden mit der ganz klaren Idee, dass die Industriellen gesagt haben, wir brauchen Menschen, die gelernt haben, im Takt der Maschine zu arbeiten. Und deswegen ist die Schulpflicht in Großbritannien eingeführt worden, und die ersten Unterrichtseinheiten waren gar nicht so sehr darin, dass Leute lesen und schreiben lernen sollten und Parabeln berechnen und solche Geschichten, sondern die sollten lernen, 45 Minuten zu sitzen und einfache Handbewegungen zu machen. Das hat man denen beigebracht, Kindern im Alter zwischen 7 und 9 Jahren, und dann sind die in die Manufakturen, in die Fabriken, in die Bergwerke geschickt worden. Das ist die Idee, wo Schulpflicht ursprünglich herkommt. Heute haben wir das immer noch mit diesem 45-Minuten-Takt. Die Leute werden auch daran gewöhnt, zu einer Zeit aufzustehen, in der sie eigentlich noch schlafen wollen. Ganz aktuell, vor ein paar Tagen, ging das erst noch mal ein bisschen durch die Medienlandschaft, weil irgendwelche Forscher herausgefunden haben, dass junge Menschen morgens müder sind als alte Menschen, und dass deshalb Schule um 8 eigentlich doof ist, weil man dann bis 9 Uhr sowieso nichts versteht und dass eigentlich erst ab 10 anfängt, das Gehirn vernünftig, effektiv zu arbeiten und Lernstoff aufnehmen kann. Deswegen ist das gerade aktuell in der Diskussion wieder so ein bisschen aufgetaucht. Heute würde Emma Goldman solche Argumentationen natürlich auch wieder kritisieren, nehme ich zumindest stark an. Aber das ist das, wozu Schule auch dient, ein Stück weit. Und das hat sie eben halt immer kritisiert. Gleichzeitig aber hat sie auch immer gefordert, dass Menschen überhaupt Zugang zu Bildung haben müssen und dass das ein Recht ist, Bildung zu haben und dass das eben halt nicht abhängig von irgendeiner Art von Geschlecht ist, sondern dass jeder Mensch Zugang zu Bildung haben muss. Ein anderes wichtiges Thema ist der Antimilitarismus. Dafür hat sie dann auch im Gefängnis gesessen und sie hat das ist vielleicht auch nochmal spannend, weil es gibt manchmal Leute, die ein bisschen verwundert sind darüber, wenn sie Antimilitarismus hören, denken sie oft, das sind dann Leute, die Pazifisten sind, die keiner Fliege was zuleide tun können. Emma Goldman war ja selbst aktiv bei diesem ersten Attentat gegen Frick. Insofern also nicht unbedingt eine Person, die sagt, naja, physische Gewalt ist etwas, was ich grundsätzlich und grundheraus immer ablehnen würde. Was sie aber immer ganz grundsätzlich abgelehnt hat, war der Militarismus. Also eine organisierte Form des Abschlachtens, diese starre Hierarchien von Befehl und Gehorsam, dieses Eingesetztwerden für staatliche Interessen. Ja, und das hat sie stark und immer kritisiert. Und diese Position hat sie auch im Ersten Weltkrieg beigehalten und sich da auch durchaus mit anderen Anarchisten quergelegt, weil es während des Ersten Weltkriegs eine Gruppe von Anarchisten gab, die innerhalb der anarchistischen Bewegung durchaus Gewicht hatten, die gesagt haben, ja, wir müssen bei diesem Krieg für die Entente sein, also für die Mächte, die gegen Deutschland kämpfen, weil wenn Deutschland gewinnt, dann versinkt Europa echt in einem schwarzen und dunklen Mittelalter, weil Deutschland das Symbol der Autorität schlechthin ist. Dieser Argumentation, was Deutschland angeht, konnte Emma Goldman durchaus was abgewinnen, der Argumentation, dass man deshalb aber in den Krieg ziehen müsste, nicht, und hat weiterhin auf Mittel und Methoden der Arbeiterbewegung gesetzt und diese propagiert. Über Geburtenkontrolle habe ich gerade schon mal kurz geredet. Auch das ein Thema, was sich wirklich ihr ganzes Leben lang durchgezogen hat. Emma Goldman selbst hat auch keine Kinder bekommen. Und das ist natürlich auch eng verknüpft mit ihrer Idee von freier Liebe. Ein Konzept, das in den Jahren immer mal wieder neu aufgekommen ist und sich extrem gewandelt hat. Deswegen werde ich dazu kurz noch mal was sagen. Emma Goldman verstand unter freie Liebe, dass sich zwei Menschen, gegebenenfalls auch mehr, frei zusammenschließen können, um zusammen zu bleiben, zu tun und zu lassen, was sie gemeinsam tun und lassen wollen, und wenn es nicht mehr passt, sich zu trennen. Und dass dieses Zusammensein weder durch den Staat noch durch irgendeine Religion sanktioniert werden muss. Und schon gar nicht in dem Sinne, dass man bis zum Lebensende zusammenbleiben muss. Das war für sie ganz wichtig. Das hat sie auch versucht, in ihrem eigenen Leben umzusetzen. Und in ihrer Rückschau, in ihrer Autobiografie, sagt sie, dass das nur ein einziges Mal wirklich gut funktioniert hat. 3 Jahre lang, nämlich mit Alexander Bergmann. Ein Wiederaufflammen dieser Beziehung, nachdem Alexander aus dem Gefängnis wieder raus war, hat allerdings nicht funktioniert, weil sich Emma Goldman zu sehr verändert hatte. Also sie ist noch selbstbewusster und stärker geworden in ihrer eigenen Wahrnehmung. Und schreibt in ihrer Autobiografie dann auch, dass Alexander damit nicht klargekommen ist, dass sie halt noch stärker und noch selbstbewusster war als vorher. Und deswegen sind die nie wieder so zusammengekommen, wie bevor er ins Gefängnis gegangen ist. Auch die anderen Männer, auch in der anarchistischen Bewegung, hatten oft damit ein Problem, selbst wenn sie beziehungstechnisch da gar nicht involviert waren, weil Emma Goldman natürlich auch über freie Liebe geredet hat und Vorträge zu dem Thema gehalten hat und darüber in ihrer Zeitung Mother Earth geschrieben hat. Und es gab immer wieder Anarchisten, und da ist das Anarchisten auch tatsächlich das Ausschlaggebende, die sie deswegen kritisiert haben und gesagt haben, ja, wenn du das machst, dann erscheint der Anarchismus aber in einem komischen Licht, so von wegen freie Liebe und sowas, Ungezügeltheit und Sittenlosigkeit und sowas. das ist eher schädlich als positiv für den Anarchismus, lass das mal lieber bleiben. Und das ist ihr auch mal auf einem Kongress von Anarchisten, ich glaube in Frankreich, gesagt worden, woraufhin sie diesen Kongress verlassen hat und gesagt hat, sowas Bescheuertes muss ich mir nicht antun. Das kann man, ist jetzt kein echtes Zitat, aber das ist das, was der Subtext ist dessen, was sie selber geschrieben hat. Damit verbunden mit all diesen Themen eigentlich tatsächlich ist ihre Auffassung von Feminismus. Sie selbst hat sich nie als Feministin bezeichnet und hat während ihres ganzen Lebens die feministische Bewegung immer kritisiert. Und zwar deshalb, weil das, was ihr als feministische Bewegung untergekommen ist, zu 90% immer eine bürgerliche feministische Bewegung war, deren Hauptziel es war, das Wahlrecht zu erlangen oder eben halt auch Boss werden zu können, einer Fabrik oder sonst irgendetwas, was also an dem System ihrer Meinung nach insgesamt nichts verändern würde. Sehr gut verstanden hat sie sich mit den Frauen des anarcho-syndikalistischen Frauenbundes in Deutschland, vor allem mit Mili Wittkopp, die sie in Berlin auch persönlich kennengelernt hat, oder eben halt auch mit den Frauen der Mujeres Libres. Und mit denen hatte sie sehr viele Gemeinsamkeiten und hat auch mit denen ja zusammengearbeitet. In all diesen anderen Themenfeldern, die ich gerade genannt hatte, Geburtenkontrolle, freie Liebe, auch im Antimilitarismus oder auch in der Schulgeschichte, in der Pädagogik, spielt Feminismus für sie immer eine ausschlaggebende Rolle. Und wenn man die Texte liest, wird einem das auch immer wieder klar, dass sie alle diese Themenblöcke auch immer unter der Perspektive als Frau und sieht und dass sie das auch immer unter einer Perspektive von Frauen diskutiert und der Rolle der Frauen, die sie in diesen verschiedenen Zusammenhängen vielleicht auch haben. Andere Punkte, für die sie auch immer eingestanden ist, sind Sachen wie Redefreiheit, Organisationsfreiheit und Versammlungsfreiheit. Das habe ich gerade ganz am Anfang schon mal ja gesagt. Da ist besonders spannend auch nochmal, dass sie die Redefreiheit zum Beispiel auch für ihre politischen Gegner verteidigt hat. Also auch gegenüber Rechtsradikalen hat sie gesagt, naja, die müssen das Recht haben, frei zu reden. Dieses Recht müssen sie schon haben. Wir können bei der Redefreiheit keine halben Sachen machen. Und das führte irgendwann mal dazu, dass ein Priester, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob es ein katholischer oder ein evangelischer Priester war, gesagt hat, pass mal auf, Emma Goldman, also Red Emma ist hier genannt worden, hier darfst du nicht unbedingt reden. Und dann hat sie aber diese Redekampagne gemacht und hat gesagt, pass auf, wenn ich bei dir in der Kirche reden darf, dann darfst du auch bei uns Anarchisten auf der Versammlung reden. Und dann hat der Priester auf der Versammlung einen anti-anarchistischen Vortrag gehalten und sie hat in der Kirche einen antireligiösen Vortrag gehalten für den Anarchismus. Es ist ein bisschen abstrus aus so einer europäischen Sicht, aber in Amerika ist gerade in dieser Bewegung für Redefreiheit auch heute noch so, dass auch viele Linksradikale oft dafür eintreten, dass egal wie abstrus und bescheuert das ist, was der andere zu sagen hat, sie erstmal das Recht haben müssen, das offen sagen zu können. Das heißt nicht, dass man mit denen diskutieren muss oder sonst irgendwie so ein Kram. Also Noam Chomsky, einer von den bekannteren, im Moment noch lebenden US-amerikanischen Anarchisten, hat das zum Beispiel mal in einer Auseinandersetzung mit kanadischen Nazis gemacht und hat gesagt, ja, die müssen schon sagen können, dass es den Holocaust nicht gegeben hat, aber ich werde mich auch niemals mit denen auf ein Podium setzen und mit denen darüber diskutieren, weil wenn ich mit denen diskutiere, dann würde ich vermitteln, dass an deren Idee, dass es den Holocaust nicht gegeben hätte, ja was dran sein könnte. Ja? So. Das ist ein komischer, feiner Unterschied, den die da machen in Amerika, aber ich finde es zumindest spannend zu sehen. Ah, perfekt. Habt ihr noch 10, 15 Minuten Zeit? Dann käme ich nämlich noch zu dem Ding Emma Goldman heute. Was könnte uns das für heute vielleicht sagen oder eben halt auch nicht? Ich mache das jetzt vor allen Dingen anhand dieser Themenblöcke, mit denen sich Emma Goldman ihr Leben lang beschäftigt hat. In der Diskussion hinterher, wenn wir noch dazu kommen, und irgendjemand die Frage stellt, kann man das vielleicht auch nochmal anhand ihres eigenen Lebens nochmal stellen, diese Frage, und vielleicht versuchen, da nochmal ein neues Spektrum noch aufzumachen. Wenn man sich die einzelnen Punkte nochmal anschaut, dann fällt einem vielleicht als allererstes auf, wenn man sich mit Emma Goldman beschäftigt und einfach mal im Internet guckt, wer so alles zu Emma Goldman veröffentlicht, dann fällt einem vielleicht dasselbe auf, was den Macherinnen und Machern der Zeitschrift oder der Internetblogs Schattenblick aufgefallen ist. Das ist anlässlich der Neuauflage von Emma Goldmans Buch Gelebtes Leben, also ihrer Autobiografie, ist im Nautilus Verlag vor einigen Jahren nochmal neu erschienen. Und der Schattenblick hat festgestellt, dass das Buch in die Bestsellerlisten gekommen ist, dass es in der Süddeutschen Zeitung positiv besprochen wurde, im Norddeutschen Rundfunk ist es besprochen worden positiv. Es ist salonfähig, selbst die Brigitte, so eine Frauenzeitschrift, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wenn nicht, ist das kein Verlust, hat positiv darüber geschrieben und insofern scheint Emma Goldman quasi im Mainstream angekommen zu sein und zahnlos geworden zu sein. Das kann passieren, aber ich glaube, das passiert nur, wenn wir denen das überlassen. Ansonsten, denke ich, bietet sie dann noch ganz viele Möglichkeiten, auch heute noch zu rebellieren an den Punkten, an denen sie damals auch schon rebelliert hat und an denen sie diskutiert hat. Im Bereich der Pädagogik scheint vieles von dem, was Emma Goldman damals kritisiert hat, heute umgesetzt und erreicht zu sein, also die Koedukation zum Beispiel, also der Unterricht von Mädchen und Jungen gleichzeitig. Aber ihr seht das, wenn ihr euch ein bisschen umschaut, es gab und gibt seit den 70er Jahren in Deutschland immer wieder Bewegungen, auch in Deutschland, die Schule und das System Schule an und für sich kritisieren. Und wenn ich mich euch so anschaue, dann wart ihr sicherlich alle auch mal in der Schule und könnt euch dann auch daran erinnern, wie das war und werdet sicherlich selber relativ schnell, wenn ihr mal ein Brainstorming macht, darauf kommen, was man an dem System Schule tatsächlich alles kritisieren kann. Und vieles davon, denke ich, werdet ihr in den Schriften von Emma Goldman wiederfinden. Andere Sachen natürlich auch nicht. Und bei vielen und bei einigen Sachen werdet ihr euch auch denken, oh mein Gott, war das damals schlimm? Heute ist doch alles viel besser. Aber trotzdem ist das sicherlich ein Punkt. Der Antimilitarismus ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt, der mir vor allem gestern nochmal bei Freunden aufgefallen ist, als wir überlegt haben, seit wie vielen Jahren befindet sich die BRD eigentlich gerade im Krieg. Und wir haben ein bisschen hin und her überlegt. Anlass war, dass eine Kollegin, die an der Universität arbeitet, ein Gespräch von ihren Studenten mitgehört hat, die sich darüber unterhalten haben, wie komisch das früher war, als der Vater noch bei der Bundeswehr war, dass er da übernachtet hat in einem extra Haus und täglich was zu essen gekriegt hat, kostenlos. Die hatten den Begriff Kaserne gar nicht mehr auf dem Schirm. Und da sind wir auf diese Frage gekommen, wie sieht das in Deutschland eigentlich gerade aus? Und wir sind seit 25 Jahren im Krieg. Das merkt nur keiner. Denkt auch keiner dran, weil wir es in unserem Alltag nicht merken, weil bei uns gerade keine Bomben fallen. Wir bringen aber gerade seit 25 Jahren Leute um. Seit dem Kosovo-Krieg, seit dem Jugoslawien-Krieg sind wir in bewaffneten Einsätzen. Die heißen immer robustes Mandat. Wir bauen auch immer nur Schulen. Wir verteidigen unsere Freiheit am Hindukusch. Wir beschützen Somalia vor den Piraten und. Aber da töten wir Leute, also die Bundesrepublik Deutschland. Wir sind im Krieg seit 25 Jahren und keiner merkt es. Das Militär ist umgebaut worden. Es gibt zwar nicht mehr die Wehrpflicht, die ist ausgesetzt. Aber wir sind natürlich vollgeknallt mit Werbung für die Bundeswehr. Manche Werbung davon ist auch sehr perfide. Und gemein und spricht eigentlich so Urinstinkte an. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Es gibt diese Werbung dafür, dass man Arzt bei der Bundeswehr werden soll. Ja? Wir helfen ohne Profitinteresse, steht da drauf. Ja? Also da wäre antimilitaristische Kritik nötiger als jemals zuvor, glaube ich. Auch bei der Frage von Geburtenkontrolle ist das ein wichtiges Thema, was heute gar nicht aktuell erscheint. Aber wenn man sich das anschaut, was in den letzten Jahren so geändert worden ist und wie bestimmte Diskussionen gelaufen sind, dann denke ich das schon. Früher gab es zum Beispiel, wenn man Sozialhilfe empfangen hat, für Frauen die Pille kostenlos, wenn die Sozialhilfeempfängerinnen waren. Das ist abgeschafft worden. Hartz-IV-Empfängerinnen müssen ihre Pille jetzt selber bezahlen. Machen sie manchmal nicht, müssen sie irgendwie anders verhüten. Jungs stehen dann natürlich auch in der Verantwortung. Eine Pille für den Mann gibt's noch nicht, Kondome kosten auch Geld. Also die Verhütung bei denjenigen, die kein Geld haben, wird immer schwieriger, weil sie es halt selber bezahlen müssen und es eben halt nicht frei zugänglich ist. Gleichzeitig gibt es eine Diskussion immer wieder aufflammend in Deutschland, dass wir gerade irgendwie aussterben und dass es deshalb nötig ist, dass deutsche Frauen wieder mehr Kinder gebären und dann aber am besten nicht die Hartz-IV-Empfänger, weil die sind ja alle doofen Alkoholiker, sondern besser die Akademikerinnen und Akademiker. Und deswegen hat man da vor ein paar Jahren ja auch so eine Wurfprämie mal eingeführt, die aber auch nicht so gefruchtet hat, wie man sich das gewünscht hat. Aber ein öffentlicher Diskurs dagegen, der ist kaum wahrnehmbar. Also, auch da ein Punkt, der immer noch hochaktuell ist, glaube ich. Bei dem Punkt freie Liebe hat sich natürlich schon vieles getan. Es ist aber trotzdem immer noch natürlich sowohl eine individuelle als auch eine kollektive Herausforderung, aber natürlich auch eine gesellschaftliche Herausforderung. Heute ist es immer noch so, dass wenn du 40, 50 Jahre mit jemandem zusammen warst oder vielleicht auch nur 5 Jahre, aber wenn man nicht verheiratet ist, hat man kein Besuchsrecht im Krankenhaus und kein Auskunftsrecht im Krankenhaus. Und das haben halt nur familiäre Angehörige, ne? Bruder, Schwester, Väter, Mütter, Großväter oder eben halt die Ehegatten. Ja? Auch das, was Emma Goldman wichtig war, nämlich in ihrer Diskussion um freie Liebe, hatte sie immer einen antistaatlichen Impuls. Auch der ist relativ verschwunden aus allen Diskussionen, die es momentan so gibt, auch was Polyamorie und solche Sachen betrifft, werden antistaatliche Perspektiven so gut wie gar nicht mehr diskutiert. Der Feminismus von Emma Goldman ist aktueller, glaube ich, als man annimmt. Vor einiger Zeit bei der libertären Medienmesse in Essen haben wir das gemerkt, als wir die organisiert hatten. Da gab es nämlich auch eine Prostitutionsdebatte und bei der Prostitutionsdebatte wird auch mit Emma Goldman argumentiert und zwar von beiden Lagern, also sowohl von den Frauen, die sagen, Prostitution muss legalisiert werden und die Arbeitsbedingungen von Frauen in der Prostitution müssen verbessert werden, die nehmen Emma Goldman und zitieren die, als auch die Gegnerinnen von Prostitution, die nehmen auch Emma Goldman und zitieren sie und spannenderweise zitieren sie oft die gleichen Sätze. Sie interpretieren sie nur anders und stellen sie in andere Zusammenhänge. Was es natürlich auch sehr spannend macht, da nochmal genauer hinzuschauen und zu schauen und zu diskutieren, was da geht. Auch der letzte Punkt, nochmal mit der Redefreiheit, der Organisationsfreiheit und der Versammlungsfreiheit, alles Punkte, die weltweit angegriffen werden durch Regierungen. In Deutschland zum Beispiel durch das aktuelle Tarifeinheitsgesetz, wo schlussendlich die Organisationsfreiheit eingeschränkt wird, weil nämlich Gewerkschaften nur noch dann streiken dürfen, wenn sie in einem Betrieb die mitgliederstärkste Gewerkschaft sind. Mitgliederschwächere Gewerkschaften dürften laut diesem Tarifeinheitsgesetz nicht mehr streiken. Und das ist ein starker Eingriff in die Organisationsfreiheit. Ganz eindeutig. Wird auch eventuell dieses Jahr vom Bundesverfassungsgericht gekippt, aber will man sich darauf verlassen? Eine große öffentliche Debatte darum gibt es kaum. In Spanien haben wir ein neues Versammlungsgesetz und es gibt auch schon die ersten Gefangenen, die bis zu 6 Jahren Knast erwarten können für Versammlungen auf offener Straße, die man da auch schon zu zweit sein kann. Die genaueren Zusammenhänge bitte ich euch bei Maria Granate und bei Grupo de Acción Sindical nachzufragen. Das könnt ihr beides googeln, aber das sind Männer und Frauen, die aus Spanien hingekommen sind wegen der ökonomischen Krise, jetzt hier leben müssen, aber den Kampf in Spanien und nicht aufgegeben haben und sich auch hier selber wieder organisieren. Wir können das ausweiten, wir können das in Deutschland sehen, die Behinderung von Journalisten und Journalistinnen, in der Türkei werden die ständig verhaftet und so ist das in allen Ländern oder in vielen Ländern dieser Welt, ist das ein globales Problem, wofür man sich einsetzen kann oder einsetzen muss, einfach um die eigene Fähigkeit, sich selbst organisieren zu können, überhaupt erhalten zu können. So viel vielleicht bis dahin, auch mit diesem Punkt. Ich hoffe, da einige Anregungen gegeben zu haben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.